als sehr freundlich und sehr offen empfunden. Und vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat, war also, dass sie selbst gesagt haben, sie hoffen, dass die Demonstrationen friedlich verlaufen, weil sie auch keinen Anlass geben wollen, dass die Polizei hinterher sagt oder zum Ausdruck bringt, dass ihre Präsenz absolut erforderlich war. Und ich war also, wie gesagt, angenehm überrascht und habe auch hier Demonstrationen besucht und kann also sagen, ich habe nichts erlebt, wo ich also im Endeffekt sagen kann, dass das anzuprangern wäre von den Demonstranten her.
Im Gegenteil.
Ja, nee, es ist ja im Grunde genommen so, dass wenn man mit einfachen Mitteln oder mit einfachen Bewerkstelligungen kundtut, wir sind dann nicht einverstanden, bringt da nichts. Es sieht ja im Endeffekt so aus, dass die im Grunde genommen, ich will das Wort eigentlich nicht benutzen, aber die müssen ja eigentlich Randale machen, um überhaupt aufzufallen.
Nanu, haben wir uns da gerade verhört? Schöne, bunte Proteste machen ja Spaß, aber da gibt es ein Problem.
Wenn Sie sich nur mal, betrachten, wir haben ja, ist ja nicht die erste Demonstration, was bringen die eigentlich? Die müssen ja im Grunde genommen sagen, so gut wie gar nichts. Es wird gemacht, was oben befehlt wird, wer das auch immer ist, wird bis unten durchgezogen.
Unterschiede in Alter und Lebensstil waren dann auch kein Hindernis, sich im Camp wohlzufühlen und es solidarisch zu unterstützen. Versteht sich.
Ich habe das als so angenehm empfunden, dass ich denen im Camp dann hinterher sogar zwei Paletten Äpfel gebracht habe. Weil wir können, ich sage das für meiner Person, mal ich bin ja nun schon etwas ältere Generation, wir können froh sein, dass wenn sie die Demonstrierenden mal sehen, sind ja überwiegend Jugendliche zumindest im Camp, dass die junge Generation, wenn auch einige dabei sind, wo man sagen kann, also verstehe ich nicht mehr, aber überwiegend ist es im Grunde genommen so, dass man sagen kann, man ist froh, dass es überhaupt welche gibt, die dann noch ihren Unmut kundtun. Und wenn die Polizei dann von so einem Aufgebot Präsenz zeigt, dass also jegliche Demonstration schon nichts mehr mit Demokratie zu tun hat, weil alles unterbunden wird, dann kann ich nur sagen, das ist für mich keine Demokratie mehr, das ist Scheindemokratie.
Und auch diesen Garmischer vereint mit den Demonstrierenden, dass ihn die Polizei einfach nervt. Die Verschwendung von Steuergeldern ist das eine. Dass sie dann noch verwendet werden, um den Steuerzahlern auf den Geist zu gehen, das andere.
Ich kann nur sagen, ich fühle mich durch die ganze Polizeipräsenz hier in Garmisch mit den 20.000, fühle ich mich schon belästigt. Auch an der Straße, wo ich wohne, da geht das nur hin und her von den Polizeifahrzeugen. Die Polizeifahrzeuge stehen teilweise 50 Fahrzeuge rum, wie hier in der Lagerhausstraße, und teilweise laufen die Motoren. Und wie gesagt, ob Bürgersteige oder nicht Bürgersteige, wird geparkt, wo es gerade erforderlich scheint.
Und die lokale Verwaltung, zu der wollten sich die meisten Garmischer ja sonst nicht äußern.
Wenn Sie nur mal beispielsweise sehen, mit welchem Aufwand hier für die Demonstranten das Camp gesucht worden ist. Die sind größtenteils alle angesprochen worden von den Bürgermeistern von oben, dass sie nach allem praktisch Widerstand leisten müssen, damit im Grunde genommen keine Flächen zur Verfügung gestellt werden.
Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Kapitalismus und Kommunismus? Kapitalherrschaft versus Arbeitermacht? Falsch.
Im Kapitalismus betrügt der Mensch den Mensch. Und im Kommunismus ist es umgekehrt.
Das haben wir auch noch nicht gewusst. Und was machen wir dann?
Ja, ich habe keine Vorstellung, weil es keine Lösung gibt, weil der Mensch ist raffgierig.
Aber, warum denn so frustriert? Der Mensch ist ja wohl ein bisschen vielschichtiger, glauben wir. Ja und? Vielen Dank für die Äpfel.
Eigentlich wollten wir noch mehr Hintergründe aufzeigen, aber die verfügbare Zeit war beschränkt. Umso mehr freuen wir uns, euch noch ein Interview zum wichtigen Thema der Flüchtlingspolitik bieten zu können, genauer gesagt zum Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Abschottungspolitik. Ja, wir sind hier bei den Protesten gegen den G7-Gipfel und eines der Themen, was hier ja verhandelt werden soll, ist ja auch die Flüchtlingspolitik. Kannst du da etwas kurz zu den Hintergründen sagen und insbesondere dann auch zur europäischen Ausprägung dieser Politik?
Die Flüchtlingspolitik ist zurzeit so ein Thema, was in ganz Deutschland oder auch in ganz Europa sehr heiß diskutiert wird und auch für die, ich sag mal, linke oder anarchistische Bewegung so eine Art Modethema geworden. Aber ich halte es für auf jeden Fall richtig und wichtig, gerade dieses Thema hier beim G7-Gipfel deutlich zu thematisieren, weil zum einen die G7-Staaten, auch insbesondere hier die europäischen Staaten, eine massive Abschottungspolitik betreiben. Wir aber zweitens ja hier sind, um nicht nur gegen den Gipfel zu demonstrieren, sondern auch um gegen den Kapitalismus an sich zu demonstrieren, um für eine herrschaftsfreie Gesellschaft zu demonstrieren. Und insbesondere halt die Wirtschaftsform Kapitalismus hat halt unglaublich viel mit den Ursachen für eine Flucht zu tun. Und diese Wirtschaftsordnung, die wir zurzeit haben, löst halt überhaupt diese Flucht- und Migrationsbewegung erst aus.
Aktuell ist ja verstärkt eine Migrationsbewegung auch in Richtung Europa zu beobachten. Was sind da aktuell denn die Ursachen dafür?
Für die aktuelle Migrationsbewegung gibt es sicherlich ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Das ist zum Teil wahrscheinlich sogar individuell. Aber ich sag mal so, das ganz klassische Thema oder der ganz klassische Grund zu fliehen, nämlich ein Krieg, ist gerade wieder eine der Hauptursachen für eine Flucht. Also gerade in Syrien, aus dem Irak gibt es gerade massive Flüchtlingsströme. Des Weiteren kommen viele Leute aus Diktaturen wie Eritrea. Aber auch ja, die blanke wirtschaftliche Not ist für viele weiterhin ein Fluchtgrund. Diskriminierung, Folterung sind weiterhin Fluchtgründe. Und auch, was wir zunehmend erleben, Umweltfaktoren, die mit dem Klimawandel zu tun haben, was ja auch wiederum hier sehr zum G7-Gipfel passt, sind Gründe halt für die Fluchtbewegung.
Diese Fluchtursachen, die fallen ja nicht vom Himmel. Da gibt es ja auch direkte Beziehungen mit der Politik von G7-Staaten oder eben auch europäischen Staaten. Kannst du dazu etwas sagen?
Erstmal bin ich halt hier hingekommen, um nicht gegen ein undemokratisches Treffen zu demonstrieren, sondern auch um halt deutlich gegen Kapitalismus und staatliche Herrschaft einzustehen oder gegen jede Form von Herrschaft. Aber gerade das System Kapitalismus sorgt halt für fast alle Fluchtgründe. Zum einen dadurch, dass Menschen in die wirtschaftliche Not getrieben werden, weil es braucht halt nachhaltig, den Kapitalismus am Laufen zu halten, ein Gefälle zwischen Arm und Reich. Weil dadurch können halt in schwächer gestellten Ländern können Waren billig produziert werden, dann in stärker gestellten Ländern verkauft werden. Und diese ganze Dynamik funktioniert nur, solange es Arm und Reich gibt. Und deswegen ist es halt auch ein unmittelbares Interesse der G7-Staaten und auch vieler anderer Staaten, dieses Gefälle nicht nur innerhalb einer Gesellschaft, sondern auch ganz klar einfach an Grenzen entlang aufrechtzuerhalten. Deswegen wird hier massiv abgeschottet. Darüber hinaus sind auch die G7-Staaten unglaublich groß im Rüstungsgeschäft dabei, was natürlich verdienen sie dadurch in Kriegen mit und haben keine nachhaltigen Gründe, gegen Krieg einzustehen und unterstützen auch gelegentlich Diktaturen, vor denen Menschen auch fliehen. Also es gibt sehr, sehr viele Bezüge von G7 zu den aktuellen Flüchtlingsproblematik.
Okay, dann um zum Schluss zu kommen. Abschottungspolitik ist ja erstmal so eine Worthülse, hinter der sich aber ganz konkrete Dinge verbergen. Kannst du etwas zur konkreten Ausprägung der Flüchtlingspolitik zum Beispiel in Europa sagen?
Zum einen haben wir natürlich das, was wir in den Nachrichten oft auf dem Mittelmeer erleben, halt, dass es Menschen sehr, sehr, sehr schwer gemacht wird, überhaupt zu fliehen, dass es für viele Menschen lebensgefährlich geworden ist, weil es halt für diese Menschen nicht möglich ist, mit dem Flugzeug oder sonst wie anzureisen oder legal anzureisen. Die müssen das illegal machen, oft in der Nacht, um nicht entdeckt zu werden. Wo Frontex teilweise dann, nicht immer, das muss man auch dazu sagen, ja, Pushbacks macht, also Leute zurückschiebt oder ja, sonst wie versucht, Geflüchtete abzuwehren. In Ceuta und Melilla sehen wir diese großen Zäune und auch an der Grenze von Griechenland zur Türkei gibt es auch massive Sperranlagen. Also so wird nach außen massiv abgeschottet. Aber das Ganze hat noch eine weitere Dynamik, nämlich die Dynamik in den Ländern. Und zwar soll hier Geflüchteten möglichst unattraktiv gemacht werden zu kommen. Also die Unterbringungssituation in vielen Heimen ist katastrophal. Racial Profiling ist da so ein Thema, wo viele Geflüchtete sehr drunter leiden. Oder verschiedenste Arten von Diskriminierung hier von Ämtern, aber auch von der bürgerlichen Mitte. Und so soll halt auf allen Ebenen mit allen Mitteln versucht werden, dass die Leute nicht hier hinkommen, wozu sie ein Recht haben müssen, das ihnen gestattet sein muss. Nicht nur, weil es humanitär ist, sondern weil wir halt auch ganz klar den Standpunkt vertreten, dass es eine Welt ohne Grenzen und ohne Gefälle zwischen Arm und Reich geben muss. Und diese Vision setzen wir dem entgegen und solidarisieren sich von daher mit allen, die sich nicht an diese Spielregeln von Grenzen halten wollen.
Wunderbar. Dankeschön. Am Montagnachmittag gab es gegen 17 Uhr überraschenderweise noch eine allerletzte Pressekonferenz der Polizei mit dem bayerischen Innenminister Herrmann in Garmisch-Partenkirchen. Da die meisten PressevertreterInnen sich allerdings bereits auf dem Heimweg gemacht hatten, war die Zahl der Anwesenden recht begrenzt.
Meine Damen und Herren der Presse, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen zu dieser Pressekonferenz, bei der es um das Fazit hinsichtlich der Proteste gegen den G7-Gipfel gehen wird. Zunächst möchte ich wiederholen, was ich heute Mittag bereits gesagt habe. Ich bin stolz und dankbar dafür, mit wie viel Engagement und persönlichem Einsatz unsere Polizei aus Bayern, Bund und den Ländern den wohl größten Einsatz in der Geschichte der bayerischen Polizei bewältigt hat. Besonnen, mit viel Fingerspitzengefühl, aber konsequent, unseren Polizistinnen und Polizisten und den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen sowie THW ist es zu verdanken, dass wir Bilder bayerischer Gastlichkeit, kultureller Vielfalt und einer wunderbaren Landschaft in alle Welt tragen konnten. Eine Werbung für unseren Freistaat wie aus dem Bilderbuch. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese jetzt stellen.
Ich hätte eine kurze Frage. War es kompliziert, die Bilder bayerischer Gastlichkeit, kultureller Vielfalt und einer wunderbaren Landschaft in alle Welt und insbesondere nach Schloss Elmau zu transportieren?
Das ist infrastrukturell natürlich eine Herausforderung. Aber wir hatten zum Glück bereits mit dem Pressezentrum Erfahrung gesammelt, das ja einen aus Spanplatten nachempfundenen Wirtshof darstellt und direkt vor dem Schloss aufgestellt ist. Entsprechend verfuhren wir mit diesen überlebensgroßen Gemälden auch. Dank der Unterstützung der Osprey-Kipp-Rotorenmaschinen der US-Armee, wo genug Platz dafür war.
Aber warum sind die versprochenen Krawallbilder praktisch ausgeblieben? Sie müssen sich doch ihrer Verantwortung gegenüber der internationalen Presse bewusst sein.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Pressevertretern und Vertreterinnen entschuldigen. Selbstverständlich hatten wir vorher anderes versprochen. Tatsächlich haben wir alles in unserer Macht Liegende getan, um Ihnen eben diese Bilder liefern zu können. Wir haben am Sonntag auf der Demonstration zur Gefangenensammelstelle sogar versucht, Methoden der Kommunikationsguerilla gegen die Demonstranten anzuwenden, um sie mit unserer fast schon speichelleckerischen Freundlichkeit zu reizen. Nichts hat geholfen.
Eine Nachfrage direkt dazu. War der Aufwand denn in Ihren Augen überhaupt gerechtfertigt?
Das ist natürlich eine knifflige Frage. Im Rückblick lässt sich von Polizeiseite aus vielleicht doch feststellen, dass der Einsatz von fast 30.000 Beamten sich mit einer größeren Anzahl von Agents Provocateurs hätte erübrigen können. Randale wäre dann vorprogrammiert gewesen. Aber wir lernen aus unseren Fehlern.
Haben sich die Einheimischen eigentlich auch Ihnen gegenüber gastfreundlich verhalten?
Na, aber das nehmen wir nicht persönlich. Wir waren ja beruflich vor Ort und können zudem verstehen, dass bei der großen Sympathie der Bevölkerung gegenüber den Protestierenden Sympathiebekundungen gegenüber den Polizisten und Polizistinnen eine emotionale Überforderung dargestellt hätten.
Was waren Ihre größten Erfolge?
Ja, Mai, da wäre natürlich der Weltrekord im Dauerfahren, aufgestellt von den extra dafür herbeorderten Einheiten aus Schleswig-Holstein, deren Mannschaften sich fliegenderweise am Steuer abgewechselt haben. Eine tolle Leistung. Ein weiterer Punkt wäre das erfolgreiche Unterlaufen des seit dem Ende des offiziellen Polizeistaats in Bayern geltenden Verbots für massenhafte Paraden bewaffneter Polizeibeamter. 4 Tage lang konnte uns da niemand reinreden. Und als letzten Punkt würde ich die hervorragende Zusammenarbeit mit der Presse unterstreichen wollen. Wie bereits vorher bei geeigneten Anlässen erprobt, gelang auch dieses Mal der effektive Einsatz von Falschmeldungen. Die Story mit der brennenden Flüssigkeit hielt sich in einigen der Massenmedien bis zum späten Abend, lange nachdem wir dem Anschein wegen die Meldungen hatten dementieren müssen. Nur, keine weiteren Fragen mehr? Na dann, Servus.
Um den Kreis zu schließen, haben wir noch einmal mit einer Person aus der Camp AG gesprochen.
Das Camp ist ja jetzt vorbei. Wir bauen gerade die Zelte ab. Die Fuke wird eingeräumt. Was ist so dein Resümee aus einer Woche Protestcamp?
Also jetzt auf das Camp bezogen fand ich sau gut. Das Camp war, glaube ich, selber ein politisches Denkmal hier in der Gegend. Gerade mit einer Freundin noch gesprochen, die hat gesagt, das wird eine ganze Generation hier auch politisieren oder ein Umdenken auch bringen, weil vorher hieß es immer, es kommen Tausende von Gewalttätern und die Stimmung ist innerhalb von wenigen Tagen total umgedreht. Die Menschen haben gesehen, was so ein Camp ist, nämlich Menschen aus aller Welt, die zusammenkommen, ganz unterschiedliche Meinungen haben aus ganz unterschiedlichen Kontexten, Linke, Umweltgruppen, Kirchengruppen, alle möglichen Initiativen und die leben hier zusammen, arbeiten zusammen, kochen, demonstrieren, diskutieren. Und es ist eigentlich so ein sozialer Zusammenhang, der hier entsteht. Und das Beste fand ich, dass zu den Menschen auch am Ort hier, die hier wohnen, Leuten aus Garmisch-Partenkirchen, dauernd Kontakte waren, dass die gekommen sind, ins Camp reingekommen sind, dass es Diskussionen gab. Und dann auch bei den Demonstrationen so war, dass Leute hier aus Garmisch, und das war was ganz Besonderes, bei den Demonstrationen mitgelaufen sind. An den ersten Demonstrationen haben nur welche zugeschaut. Am Schluss sind die alle, viele Menschen mitgegangen. Und das ist für eine Gegend wie hier, wo man geächtet wird, wenn man bei einer Demonstration mitgeht oder wenn man eine Wiese wie hier für dieses Camp bereitstellt, ist das was ganz Besonderes. Und also für mich ist das ein riesen Erfolg und eigentlich den Gipfel in El Mauden habe ich kaum noch wahrgenommen, sondern viel diese Proteste hier unten, das was hier an Zusammenarbeit war, an Begegnung war, an Diskussionen war, ist für mich jetzt so das Politischste in der Gegend und die ganzen Themen wie Ökologie, Wirtschaften, gerechtes Wirtschaften, gutes Leben für alle, Umwelt bewahren, die sind hier gelebt worden.
Und im Camp an sich, also bei dem ganzen Orga-Kram, was ist da besonders gut gelaufen, was hat dir überhaupt nicht gefallen?
Ihr seid ja ein Anarcho-Sender anscheinend, gell, und so ein bisschen anarchisch war es hier auch, also vor allem die fast Evakuierung jetzt beim Gewitter, da hat man schon gemerkt, dass wir hier eine Menge lernen müssen. Wenn dann die Gewitter losbrechen, Blitze von allen Seiten und dann herrscht Chaos, das haben wir dann so am zweiten Tag schon ganz gut in den Griff gekriegt, also wir lernen hier die ganze Zeit dazu. Was ich super fand, war zum Beispiel die Organisierung von den Fokus, dass das immer klappt, dass Leute da sind, die den Abwasch machen, die das Essen vorbereiten. Solche Sachen sind in anderen Zusammenhängen überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn man jetzt schaut, das ist eine Riesenfläche hier von, ich glaube, mittlerweile 9000 Quadratmetern oder so, die fast kein Müll mehr da liegt. Ich hoffe, dass es bis heute Abend eben eine ganz grüne Fläche wieder ist. Also super, super Zusammenarbeit hier von den Leuten, dass das klappt. Von der Kommunikation her ist es schon krass gewesen, auch wie viel Presse auch die ganze Zeit hier war. Da haben wir auch einfach lernen müssen, wie geht man mit einer Presse um, die dann in das Gelände rein will, Bilder machen will und wir das einfach versucht haben, immer zu schützen, was nicht einfach ist. Wir hatten ja keinen Zaun, das heißt, die konnten außen rumgehen, reinfilmen, da gab es viele Konflikte. Haben wir, glaube ich, so im Großen und Ganzen ganz gut machen können. Die Demonstrationen fand ich auch super. Es gab viele Spontandemonstrationen, also nicht nur die normalen, sondern auch kurdische Gruppen, die zum Beispiel beim Bombenattentat in Türkei, wo es 4 Tote gab, ganz spontan demonstriert haben in Garmisch. Und also solche Sachen, die einfach ungeplant waren und gleichzeitig die Sternmärsche und die Großdemonstrationen mit, ich glaube, 7.000, 8.000 Leuten, die halt dann von der Polizei gekesselt und auch mit Gewaltübergriffen von der Polizei beendet wurde im Grunde. Also ich denke, da haben wir uns an unseren Aktionskonsens gehalten, dass wir keine Eskalation wollen. Eskaliert ist von der Polizei worden und das wird jetzt auch in den kommenden Tagen bestimmt auch so die Diskussion hier bestimmen, um die Frage, ob solche Camps möglich sind. Ich denke, es war ein voller Erfolg so.
Die Wiese ist ja während des Camps ein bisschen gewachsen. Am Anfang war es ja nur eine Wiese, jetzt sind es, glaube ich, 2. Ich habe gehört, dass der Vertragsabschluss von der zweiten Wiese in der Küche in dem Bauernhaus mit sehr viel Alkohol gelaufen ist. Kannst du da was drüber erzählen, wie das so zustande gekommen ist?
Also von den Innereien kann ich jetzt nicht so viel erzählen, aber es war auf jeden Fall so, dass das alles per Handschlag gemacht wurde, also keine großen Verträge zu Papier gebracht wurden und der Nachbar ist kein Bauer, sondern Grundstücksbesitzer einfach, der ihm das Grundstück gehört, der einfach schon in den Tagen vorher Kontakt hatte beim Mähen, beim Zusammen Mähen hier Rechen über den Zaun weg und halt gesehen hat, dass das hier gut funktioniert. Und Alkohol ist da auch geflossen. Ich war jetzt nur dabei, wie wir abends noch zusammengesessen sind und uns einfach ein bisschen kennengelernt haben am Abend. Und der auch sich interessiert hat einfach, was hier läuft. Und der Kontakt läuft halt hier auch in der Gegend öfter, dass man so zusammen sitzt, halbe Bier trinkt. Besoffen haben wir uns nicht, aber hat auf jeden Fall nichts geschadet.
Du hast schon die Bewegung angesprochen, also die Leute, die hier im Camp waren. Hättest du dir irgendwas gewünscht, was wir hätten besser machen sollen, anders machen sollen?
Nee, ich glaube, ich bin fast zum Heulen glücklich, dass es so geklappt hat.
Würdest du denn so ein Protestcamp nochmal mit auf die Beine stellen?
Ich hoffe nicht, dass es nötig ist, das hier wieder zu machen in so einer schönen Gegend, aber es ist ein super Ereignis und ich würde das gerne wieder machen, also jederzeit Camps organisieren. Ich würde allerdings gucken, dass man das einfach an irgendwelchen Orten schafft, wo man nicht in dauernden Diskussionen ist. Wir haben ja am Tag vor Inbetriebnahme des Camps erst die Zuteilung bekommen. Das heißt, das waren für uns auch ein wahnsinniges Strapazen, die Sachen erstmal hierher zu schaffen, ohne zu wissen, ob wir es dann überhaupt aufstellen können. Ist auch mit Kosten verbunden, viel Einsatz von allen Leuten. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, es war geil.
Okay, cool. Dann vielen Dank.
Das Erlebte zu verarbeiten, stellt auch erfahrene linksradikale Aktivistinnen manchmal vor Probleme. Wir möchten euch deswegen eine letzte Struktur vorstellen, die auch im G7-Protestcamp vertreten war, nämlich die Leute von Out of Action.
Was macht denn Out of Action überhaupt?
Out of Action begreift sich als Antirepressionsstruktur und wir bieten emotionale Erste Hilfe von AktivistInnen für AktivistInnen an. Genau, und unserer Auffassung nach wirkt Repression und Gewalt nicht nur auf juristischer oder körperlicher Ebene, sondern eben auch auf der emotionalen. Und deshalb ist es uns wichtig, zum einen dafür zu sensibilisieren und auch dafür zu sensibilisieren, dass es Menschen, die eben gegen das herrschende System aktiv sind oder irgendwie Widerstand leisten, sich irgendwie einsetzen, emotional getroffen werden können. Also wir kennen das vielleicht auch, dass wenn wir auf Demos sind oder auf Aktionen, dass eine Person was abbekommt, irgendwie Gewalt erfährt und aber ganz viele das sehen und davon betroffen sind und das auch sehr lähmend sein kann. Und letztendlich ist das auch die Taktik der Bullen zum Beispiel. Und deshalb versuchen wir zum einen Gesprächsangebote zu machen, um damit Menschen irgendwie über Erfahrungen sprechen können. Letztendlich, damit sie wieder aktiv sind und aktiv bleiben. Und aber auch eben, um generell für das Thema zu sensibilisieren.
Wie seid ihr denn jetzt hier auf dem Camp genau aufgestellt, um das alles zu bewerkstelligen?
Also wir sind eine bundesweite Struktur. Wir sind in verschiedenen Städten organisiert in Deutschland, also in Köln, in Berlin, in Leipzig, im Ruhrgebiet und drumherum und in Hamburg. Und wenn wir auf so Camps fahren wie das hier, kommen wir halt, also die Leute, die halt Ressourcen und Zeit haben, kommen zusammen. Und hier bieten wir an, also es sind verschiedene Dinge. Zum einen das Gesprächsangebot, also wenn Leute irgendwie raus wollen und über was sprechen möchten, sei es, was sie hier irgendwie erfahren haben oder auch vielleicht in anderen Zusammenhängen. Aber auch wenn Leute irgendwie drüber sind und mal eine Pause brauchen, haben wir halt ein Ruhezelt, wo es einfach so ein kleiner Schutzraum sein soll, soweit es möglich ist eben auf Camps, dass sie sich eben mal zurückziehen können, ein bisschen runterkommen können.
Gab es denn schon Bedarf in den letzten Tagen?
Also grundsätzlich machen wir die Erfahrung, dass es immer Bedarf gibt. Auch hier war es bisher so. Und was wir auch merken ist, dass wenn wir da sind als Struktur, dass das auch schon den Effekt hat, dass es sensibilisiert und dass Leute zum einen das auch voll positiv wahrnehmen und denken, ja cool, dass es euch gibt, dass ihr da seid, dass wenn was ist, dann könnte ich kommen. Nicht immer ist es so, dass direkt bei Camps Leute das in Anspruch nehmen. Manchmal merkt man das auch erst, wenn man irgendwie nach Hause fährt oder irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt. Und aber klar, es wird auch genutzt und eben diesen Effekt, dass es halt sensibilisiert und wir auch das Gefühl haben, in Bezugsgruppen wird das vielleicht auch mehr Thema, irgendwie eigene Grenzen, Überforderung, Stress mit Situationen, was ist mir zu viel, worauf kann ich mich einlassen. Also dass das auch mehr dann thematisiert wird in der Vorbereitung.
Wie erkenne ich denn als Aktivist, dass ich überhaupt mal eine Pause machen sollte?
Ich glaube, es ist so schwierig, es pauschal zu beantworten. Wir versuchen das andersrum anzugehen, dass wir die Leuten die Frage eben stellen, wie merkst du es selber, wenn du gestresst bist, wenn du das Gefühl hast, es ist irgendwie zu viel, was sind so Anzeichen, aber auch, dass es nicht aufs Individuum sozusagen reduziert wird, sondern auch, dass wir einen solidarischen Umgang damit finden möchten und eben auch in Bezugsgruppen vielleicht drüber gesprochen werden könnte und auch gespiegelt werden kann, irgendwie, ich habe das Gefühl, geht's nicht gut, auch mal nachzufragen und vielleicht so irgendwie herauszubekommen, was sind so Anzeichen. Und ich glaube, dass es bei jeder Person ganz, ganz unterschiedlich sein kann.
So Gipfel und so große Politsachen sind ja oft ziemlich stressig. Man geht von einer Aktion zur nächsten, ohne sich viel Ruhe zu gönnen. Was mache ich denn, wenn ich dann nach dem Gipfel zu Hause bin und merke, ja, mir geht's nicht so gut, ich müsste mal vielleicht mit jemand reden. Gibt's da irgendeine Möglichkeit?
Solche Gipfel oder Camps, wie auch immer, sind halt schon auch wirklich anstrengend. Über Tage gibt's, glaube ich, schon ein hohes Anspannungsniveau oder Anspannungslevel. Und wenn Mensch dann zur Ruhe kommt, setzt häufig dann sozusagen die Verarbeitung des Ganzen, fängt dann an und dann merken wir häufig, okay, es war echt krass, es war eigentlich ganz schön viel und ich bin ganz schön ausgebrannt. Und das ist aber erstmal voll verständlich. Also gerade wenn wir über Tage so aktiv waren und so viel gemacht haben, ist das erstmal eine Reaktion, die irgendwie dazugehört. Und wir glauben, es ist gut, sich das vorher bewusst zu machen, also vielleicht auch bevor man irgendwo hinfährt, dass es sein kann, dass danach erstmal so vielleicht ein kleines Tief geht. Normalerweise geht das halt nach ein paar Tagen, es ist unterschiedlich, aber geht das halt auch sozusagen von alleine weg. Es ist sinnvoll, vielleicht auch zu überlegen, was tut mir gut, auch bevor stressige Situationen eintreten, also Dinge, die einen irgendwie beruhigen, die einen eine gute Stimmung bringen. Und wichtig ist eine Nachbereitung in der Bezugsgruppe, mit der man unterwegs war, und eben dort auch darüber zu sprechen, wie die Tage für einen gelaufen sind, vielleicht auch mit Leuten, die nicht dabei waren, darüber zu sprechen, wenn man eine Person hat, mit der man darüber sprechen mag, um einfach das Wissen zu verarbeiten, was da passiert ist. Und dann kann es natürlich auch sein, dass das, wenn das irgendwie krasse Sachen waren für die Person, dass es halt länger anhält, dieser Zustand, und dass vielleicht irgendeine Überforderung oder Überlastung irgendwie wirklich tatsächlich da ist. Und da gibt es halt die Möglichkeit, zum einen darüber zu sprechen mit Leuten, aber auch vielleicht auch, wenn es eine Gruppe wie Out of Action in der Nähe gibt, die zu kontaktieren.
Du hast schon ein bisschen davon geredet, dass auch so Bezugsgruppen das vielleicht aufnehmen sollten in ihre, ich sag mal, in ihre politische Arbeit. Habt ihr da so Tipps, wie man das in seine alltägliche politische Arbeit integrieren kann?
Also wir bieten zum einen neben diesem Gesprächsangebot, von dem ich schon gesprochen habe, auch Workshops an zu verschiedenen Themen. Also wenn irgendwie Interesse da ist, kann man uns auch anschreiben und wir versuchen halt eben diese Themen dann gemeinsam nach Bedarf zu bearbeiten. Und es ist, glaube ich, gut, in der Vorbereitung, aber auch in der Nachbereitung eben diese emotionalen Themen oder die eigenen Grenzen, auch dieses Ernstnehmen von eigenen Gefühlen nicht zu vernachlässigen, damit die Hemmschwelle auch geringer wird, überhaupt über sowas zu sprechen. Und ich glaube, dass diese Hemmschwelle gerade in linksradikalen Kreisen teilweise noch relativ hoch ist. Und das Ziel wäre, dass es eine Sensibilisierung gibt und dass alle das theoretisch auf dem Schirm haben, dass Repression und eben Gewalt auch psychisch oder emotional wirkt, und das eben in der Vor- und Nachbereitung mit auf dem Zettel zu haben, genauso wie andere Punkte, die gesprochen werden.
Dann bedanke ich mich ganz toll fürs Interview und wünsche euch auf jeden Fall eine stressfreie Zeit.
Der G7-Gipfel ist vorbei, die PolitikerInnen sind nach Hause gefahren. Und auch wir haben die Zelte abgebaut und unseren letzten Podcast zum Protest zu Ende gebracht. In den letzten Tagen haben wir über wahnsinnig viele Dinge berichtet, die sich in und um Garmisch-Partenkirchen zugetragen haben. Dabei haben wir ganz versäumt, auch über Aktionen an anderen Orten zu berichten. Während hier der Ausnahmezustand herrschte, haben anderswo Leute die Abwesenheit der Polizei genutzt, um tolle Solidaritätsaktionen zu starten. Es gab Banneraktionen in Pforzheim und Tübingen. In Bonn wurde ein Polizeiboot mit bunter Farbe markiert und in Würzburg das Gerichtsgebäude ebenfalls mit Farbe verschönert. Einen rhetorischen Bogen nach Elmau schlugen auch die Aktivistinnen im Hambacher Forst, die einen Schaufelradbagger von RWE fast 60 Stunden lang besetzt hielten. Danke euch allen! Jetzt verabschieden wir uns aber erst einmal von euch. Nach 4 Tagen Dauer-Podcasterei machen wir jetzt eine wohlverdiente Pause und überlegen uns schon mal die Themen für den nächsten Monatsrückblick, der in etwa 3 Wochen wieder an der Reihe ist. Wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, und das meinen wir jetzt besonders dringend, dann schreibt uns doch bitte an aradio-berlin@riser.net oder über unseren Blog auf aradio.blogsport.de. Euch eine schöne Zeit und bis dann!
This is a trip.
Two for the time. Come on, y'all, let's rock the...
This is a trip. Skorpio. 106 FM.
It's getting hot. It's getting hotter. It's getting hotter. It's getting hotter. It's getting hotter.
Guten Abend, beste luisteraars, de bel gaat en alles is geheel zoals het wil. Kruimels.
Voorbeeld 1. Die eten en de drinken zonder maten, zien vuile zotten in alle staten. En de kwaad daartoe, maar meniger handen, vindt men dronkaards in alle landen. De een wilt slapen, al waart een zwijn. De ander wilt altijd bij vrouwen zijn. Die derde weent, al waart een kind. Die vierde als leeuw, alle ding verslindt. Die vijfde verzegelt al dat hij weet. Die zesde is om te dansen bereid. Die zevende zijn wijf of kinderen slaat. Die achtste al naakt als beesten gaat. Die negenste verspeelt zich geld of goed. Die tiende predikt al waar hij vroet. Die elfste verkoopt meer dan hij heeft. Die twaalfste alle denken om woorden geeft. Die sommige vloeken en de verzaken God. Een dronken mensen is een kwade zot.
Radio Klassieker.
Voorbeeld 2.
Wow. Ik had gezegd, men was er het algemeen over eens dat hij zeer mooi was. Onwankelbaar in het onmogelijke. Machtig, kundig, waardig en wijs.
Wijs. Lokkend. Onzichtbaar in het donker. En hebben hun ogen zich gevuld met wrok.
O gij, die iemand zijt.
Snel, ik beklaag jullie.
Je laat me geen keus.
Als we maar op tijd komen.
Ja, nu moeten we voortmaken. Het is bijna middernacht.
Het is middernacht.
Vanaf nu hangt alles af van je zwaard.
Te laat.
En zijn zwaard zweeg.
Bij Sint Joris.
Wat ik wil.
Onschuld. Want op het vaste land droomt iemand van jou, van de eenvoudige man.
Doorzichtig.
Doorzichtig. Bla 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 bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla
Smoke, that of a baker, pretty nasty, Dionysus,
ridiculous!
Geduld, het is ongetwijfeld een noodzakelijk kwaad. Jij bent zijn gelijke. De tranen kunnen lopen zonder de vogel te bedotten van het hart van de boom naar de extase van het fruit. Een tuin, mijn lief, het doet er weinig toe dat ik geboren ben. Jij zal zichtbaar zijn op de plaats waar ik verdwijn. Dan is dat het hart van het eeuwige. Slechts één geheel.
Dirk Vekemans, de weekbladen. Mijn hart klopt hoorbaar.
Zeg je wat?
Wat zeg je? Het is mijn hart. Wat zeg je? Zarathustra. Zeg je wat? Zarathustra. Ik, de twijfel. U, gehaat. Wat doet u hier? Intussen. Wat zeg je? Zarathustra. Wat zeg je? Zarathustra.
Wat?
Zarathustra.
Wat zeg je?
Zarathustra.
Wat?
Even.
Nee, fuck the carnival. Fuck the carnival, fuck it. Fuck the carnival, fuck it. Fuck the carnival, fuck it. Fuck the carnival, fuck.
Boulevard of broken dreams, and nobody's happy or so it seems, and you just lay your money down, and it won't affect the carny's frown. So fuck the carnival, fuck. Only comes for once a year. Summer's gone, it must be near. Only man it with a beer. Summer's gone now. Oh fuck the carnival, fuck it. Fuck the carnival, fuck it. Fuck. Ulcers and Advan and refried dough. Where did our whole town square up and go? Whiplash rides, inflated prices, youthful gambling and various vices. Nothing more than candied ices. Where do we all go? Summer's gone now. So fuck the carnival, fuck it. Fuck the carnival, fuck it. Fuck the carnival, fuck it. Fuck the carnival, fuck. Fuck that shit, man.
Er trägt ihren Leonard Cohen.
Zeichen seiner Rolle spielen. Sie muss aufstellen.
Das muss ich verbrauchen.
Was hat sie dabei von der Bedeutung? Ja,
ich verstehe nicht.
Des Zeichens die Rede wäre.
Ja. Verstehe ich nicht?
Sie darf nur die Beschreibung der Ausdruck
voraus. Ich war auch nicht. Ah, verlasse. Helder hätte
ich das nicht. Von dieser sind wir in
der Welt. Ja, hier auch an der Knopfchen reihen.
Ich hatte das Schadu von ihr eigentlich zu
tun. Der Irrtum.
Ja, mir ist doch auch. Ich glaube, und mein eigen Alter.
Das ist die längste Introduktion ooit von Radio Klippenkopf.
Ja,
Radio Klippenkopf. Und wir. Dit is wel heel speciaal.
Wij
zenden nu uit vanuit de Radio Scorpio Studios, die blijkbaar nog altijd niet tegen de grond is gegaan. We zijn nu in het stuk in Leuven en we kunnen
gewoon
uitzenden als
vanuit. Wenn man nur weiß, wie ein jedes Zeichen bezeichnet.
Ich kann mein verkehrtes Buchschen bei. Er
besitzt wesentliche und zufällige Züge. Zufällig sind die Züge, die von der besonderen Art der Hervorbringung des Satzzeichens herrühren. Wesentlich diejenigen, welche allein den Satz fähigen, einen Sinn auszudrücken. Der eigentliche Name ist das, was alle Symbole, die den Gegenstand bezeichnen, gemeinsam haben. Es würde sich so sukzessive ergeben, dass keiner nach Zusammensetzung mit dem Namen wesentlich ist. An unseren Mutationen ist zwar etwas lediglich, aber das ist nicht willkürlich. Das, wenn wir etwas willkürlich bestimmt haben, dann etwas anderes der Fall sein muss. Dies hängt ab von dem Wesen der Mutation. Eine besondere Bezeichnungsweise mag unwichtig sein,
Aber wichtig ist immer, dass diese eine mögliche Bezeichnungsform ist. So verhält es sich in der Philosophie überhaupt. Das Einzelne erweist sich immer als Schutz. Aber die Möglichkeit jenes Einzelnen gibt uns einen Ausschluss auf das Wesen der Welt. Definitionen sind Regeln der Übersetzung von einer Sprache in eine andere. Jede richtige Zeichensprache muss sich in jede andere nach solchen Regeln übersetzen lassen. Dies ist das Allgemeinsame. Das, was uns Symbol bezeichnet, ist das Gemeinsame aller jener Symbole, die durch das erste den Regeln der logischen Syntax zufolge ersetzt werden. Das Zeichen des Komplexes löst sich auf bei der Analyse bestätigt, sodass es zwar für eine Auflösung eine andere Ersatz bestimmt die Existenz dieses logischen Faktors ist durch die Existenz der Bestandteile allein verbunden durch die Existenz des Universums. Satzzeichen und die logische Koordination. Das ist der logische Ort. Der geometrische und der logische Ort stehen darin, dass beide Welt einer Existenz sind. Obwohl der Satz nur der Herrhoff des logischen Konstruktes den ganzen logischen Raum gegeben sein. Von der Distanz, von der Distanz, sie kommen auf close to smile.
Es ist Menschen unmöglich, die Sprachlogik aus ihr unmittelbar zu entnehmen. Die Sprache verkleidet den Gedanken, und zwar so, dass man nach der äußeren Form des Kleides nicht auf die Form des bekleideten Gedankens schließt. Und die äußere Form des Kleides ganz nach anderen Zwecken gebildet ist, als danach die Form des Sie sind ja, von der Art
des alles, was ein Mensch kann haben.
Das ja, ja, ja. Meer, da sind er nog zoveel bij die ze nog niet ontdekt hebben. Dat heb ik dan ook.
Misschien is het dan raadzaam.
Ik ben eigenlijk een levende appendix op het naslagwerk van de... hoe noemt het juist, Chris? De volledige titel?
In deze?
Ja. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Ja, voilà.
Ik heb daar veel punten in.
Misschien is het dan toch raadzaam
ja.
om voor het te laat is, voordat we te veel weten van onszelf,
ja.
of Dirk te veel weet van zichzelf, met Pauwstuk te beginnen.
Ik zal precies doen alsof het serieus
is.
Maar die micro staat hier weer niet goed, hè. Jimmy is er wel te van te voelen. Dat jeugd van tegenwoordig. Yeah, I'm that guy. You only like me when I'm hungover. Hungover again. Like me when I'm hungover, 'cause that's when I'm really up and over out again. On Friday night red wine, I can feel your love light shine, one hand upon the glass and one in mine. On Tuesday I don't drink, and baby don't you think that we're a little stuck and we don't me like me hungover, hungover again. You only like me when I'm hungover, 'cause that's when I'm really up and over out again.
Wat zeg je?
Omdat je weer met die strepjes van fucking zo begon, dat kon ze. Je zou het beter een keer laten knippen eigenlijk. Ik heb juist een plakkaat gezien. Mannen knippen 10 euro zonder afspraak.
Het is gedaan.
Ja.
Paul Snoek.
Nachtschade. Van schade.
Nee, nee.
Jongen, jongen, als het hem bleef. Hè.
Paul Snoek.
Maar niet trumperen. Nachtschade. Van schaduw tot schaduw. De stilte groeit adembenemend. En één voor één de oude geluiden verliezen hun vleugels, hun glanzende halzen. De kamers ontruimen mijn huis. Ik word mijn eenzame getuige wanneer ik zie dat de nacht zich herhaalt in het water, dat de verte zich verzilvert en aan de nacht ten onder gaat. Arnoud, zoek maar een muziekskinner, want zijn er een paar. Want men zegt het voort in het duister. Ook ik ben kwetsbaar. In de nacht, liggend in het bed, waarin ik luister naar de eeuwenverre paarden der nomaden, waarvan ik nooit de laatste hoefslag hoor. Doorzichtig, uit de weelde der bronnen, de elfen dansen zich los, legendarisch. De nacht belooft mij een ontzaglijk wonder, overleef ik heel huids. Mijn levensverhaal. Ik heb de poort van het doolhof gesloten, maar de vogels liggen vrij in de hoogte. Moe, mijn kroon heb ik ter aarde gelegd. In mijn erekleed, ik huiver luidkeels. Mijn rechterhand is licht als een aroma. Mijn waaier nauwelijks een vlinder zwaar. Ik ben mijn laatste onderdaan. Mijn ogen zijn van alle zien ontdaan. Ik ben voor vele eeuwen tevreden in een verte van warme organza. De jacht is open op de mandragoren. De wormen voeden zich met jonge wormen, de heksen dansen en de netels branden. Ik slaap, bescherm mijn zonen met gouden duimen en tover zuiver water op onzuivere handen. De nacht herkoudt haar ingewanden. De modder blaast en morgen hangt mijn tuin vol zwarte staarten. De feeksen ontruimen de tafels der dorpen. De faunen vertalen de nacht in nauwelijks begonnen licht en alle hanen kraaien. Naakt en gescheiden ontwaken de slapers in bloed en zweet. Herneemt het leven zijn weelde, want de geest verneemt de vrede des Heren en alle zaaiers zaaien. Alle zaaiers zaaien.
Waar het op staat, of in een kring gaan staan, zwijgen en leviteren, of in het bezinksel geen diamant, vermoeden maar troep, of uit de kleedkamer komen en het tekkel verwelkomen als contact, of het klimaat ontkennen en gewoon wintersokken gaan breien, of die spin bij haar poten pakken en in de tuin zetten, of wat? Een stap terugzetten naar het einde, of wat? Naar een keurige afhechting kun je fluiten. Onze lichamen zijn klaar. We storten ons in nieuwe files. Het is tijd voorbij de sluimerstand. Geleerd hoe we leestekens uitspreken. Lunch in single-use plastics gewikkeld. Eco-activistes rijden rond in elektrische jaguars. Om op naderend gevaar te wijzen. Durf je het woord normaal nog te gebruiken? Ik heb van vakantiefoto's waar mijn zus en ik op de gescheurde bodem van een meer dode bomen beklimmen. Er hangt energie in de lucht tussen ons. Die is niet grijs, zijn niet geboren met zwart onder onze nagels. Het is intrinsieke motivatie. Wie niet oplet, ziet zijn hype gekaapt. Hashtag